Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Das heißt, irgendwann ist es eigentlich so, es trifft jedes Unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann und wie man entsprechend darauf vorbereitet ist. Und in der Regel sind Angreifer inzwischen so gewitzt, dass sie sich gar nicht mehr auf die eigentlichen Unternehmen konzentrieren, sondern eben sich genau auf diese Third-Party-Unternehmen konzentrieren, die Zulieferer, die Vendoren, die Dienstleister, die in der Regel vielleicht ein bisschen schlechter geschützt sind als das eigentliche Unternehmen selber.
Die meisten Security-Krisen scheitern nicht an Technik, sondern an Entscheidungen. CISOs, Cybersecurity und GSC-Leads berichten vom Moment der Wahrheit, wenn Systeme brennen, Audits drücken und Budgets nicht reichen. Ungefiltert, ohne Buzzword-Bingo, mit klaren Learnings für Zuhörer. Das ist CISO Unscripted. Er gehört zu den sichtbarsten CISOs Deutschlands und war einer der ersten, die in der IT-Security den Menschen ins Zentrum gestellt haben. Während andere noch über Firewalls, ISO-Zertifizierung und Tools sprachen, machte Florian Jürgens klar, ohne Mitarbeiter-Awareness gibt es keine Sicherheit. Mit seinem Buch The Human Firewall brachte er dieses Thema früh in die breite Diskussion und prägte damit eine Denkschule, die heute Standard ist. Seine Laufbahn führte ihn zunächst als Berater zu PwC Deutschland, später als Informations-Security-Manager zum Energiekonzern E.ON. Parallel arbeitete er als Dozent, Autor und wissenschaftlicher Mitarbeiter an verschiedenen Hochschulen und hat bis heute unzählige Fachvorträge zur Informationssicherheit, Awareness und Cybersecurity gehalten. Bei Lanxess erlebte er dann hautnah, wie ein einzelner Mitarbeiter durch Spionage zum Risiko für ein Weltunternehmen werden konnte. Heute trägt er als CISO von Vorwerk Verantwortung für Millionen vernetzter Geräte und die Plattform Cookido, ein digitales Kronjuwel im Consumermarkt. Heute sprechen wir mit ihm über, warum ein Breach bei einem Rezeptportal zur Nagelprobe für Vertrauen wird, wie man Mitarbeiter zu Firewalls statt zu Risiken macht, welche Chancen und Risiken neue Regulierungen wie NIS2 tragen und wie man Kronjuwelen schützt, egal ob in der Chemie oder in der Küche. Herzlich willkommen, Florian.
Hi, ja, freut mich hier zu sein. Sehr schön.
Florian, stell dich doch gerne einmal vor für unsere Zuschauer. Ich habe dich jetzt ein bisschen schon vorgestellt, aber gerne mal mit deinen eigenen Worten. Wo kommst du her? Was machst du aktuell und was treibt dich so?
Sehr gerne. Also Florian Jürgens, mein Name. Seit einiger Zeit habe ich die 4 vorne vorm Alter, habe einen rein technischen Background, bin also aus der reinen IT und dann mal über diverse Schnittstellen dann in dem Bereich Governance, Security, Informationssicherheit gelandet und habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, seit knapp 4 Jahren in der Position des CISOs bei Vorwerk zu sein. Vorwerk bekannt für das beste Küchengerät der Welt, der Thermomix und natürlich fantastische Staubsaugermodelle. Ja, und ich freue mich heute hier sein zu dürfen.
Vielen Dank für die kurze Einleitung. Florian, wir starten üblicherweise jetzt nicht mit deinem Buch, auch wenn ich sehr, sehr gut finde, sondern wir beginnen direkt mit einem Moment, in dem Vorwerk schlagartig in den Schlagzeilen stand, dem Breach bei Rezeptwelt.de. In der Presse hieß es, ein Drittanbieter ist betroffen. Doch viele hatten den Eindruck, als sei Vorwerk selbst gehackt worden. Florian, uns ist klar, dass du hier nicht in die detailliertesten Tiefen dieses Vorfalls gehen kannst, aber eine Sache ist zumindest aus der Presse erkenntlich geworden, Third Parties und Partner gehören mit zum sensiblen Bereich einer IT-Security-Struktur. Kannst du vielleicht den Zuhörer und uns auch nochmal aus deiner Sicht so ein bisschen beschreiben, was da passiert ist?
Sehr gerne. Also grundsätzlich ist die große Erkenntnis, wobei sie nicht neu ist, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Das heißt, irgendwann, das ist auch ein Credo, was ich sehr, sehr lange schon predige, ist es eigentlich so, es trifft jedes Unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann und wie man entsprechend darauf vorbereitet ist. Und in der Regel sind Angreifer inzwischen so gewitzt, dass sie sich gar nicht mehr auf die eigentlichen Unternehmen konzentrieren, sondern eben sich genau auf diese, wie du es eben angesprochen hast, Third-Party-Unternehmen konzentrieren, die Zulieferer, die Vendoren, die Dienstleister, die in der Regel vielleicht ein bisschen schlechter geschützt sind als das eigentliche Unternehmen selber. Dabei ist es natürlich so, dass die Verantwortung immer bei dem jeweiligen Unternehmen bleibt, insofern dann eben auch bei uns, bei der Vorwerkgruppe, aber nur die Verantwortlichkeit delegiert wird. Nichtsdestotrotz sind wir da, glaube ich, mit einem blauen Auge davon gekommen am Ende des Tages, was für uns wichtig ist. Es war zum keinen Zeitpunkt in irgendeiner Gefahr, dass unser Thermomix nicht mehr funktioniert, dass unsere Produkte nicht mehr funktionieren. Und insofern konnten da unsere Kunden auch weiterhin sich noch ein fantastisches Abendessen hinzaubern.
Ja, das ist ja auch bemerkenswert. Ne? Es wird jemand, der Partner ist gebreached eigentlich, es hat direkte Wirkung auf einen selbst. Und man konzentriert sich dann ja nicht so sehr auf den Partner in der Öffentlichkeit, sondern die öffentliche Wahrnehmung und die Kunden, die denken natürlich dann an den großen Namen. Das ist so ein kleiner Spillover-Effekt, würde ich sagen, an der Stelle. Was das Ganze aber auch so schwierig zum Management macht. Wir haben letztens mit einem CISO gesprochen, der sagte, ja gut, 90% unserer Risiken liegen eigentlich bei unseren Third Parties, nicht bei uns. Würdest du das auch so bestätigen?
Mir liegen jetzt keine konkreten Zahlen vor, aber grundsätzlich hat der Kollege natürlich dahingehend recht. Es darf für den Kunden auch am Ende des Tages keinen Unterschied machen, weil der Kunde nun mal halt dem Unternehmen seine Daten anvertraut, mit denen er den Vertrag abschließt. Und wer dann da in zweiter, dritter, vierter Instanz im Hintergrund agiert, soll für den Kunden völlig unerheblich sein. Da trägt das Unternehmen die Verantwortung, muss sich da natürlich eben auch um das Thema Third-Party-Management kümmern, um sicherzustellen, dass diese Unternehmen das gleiche Sicherheitsniveau haben, was das Unternehmen selber auch an den Tag legt.
Super, das heißt, für dich ist das Vertrauen der Kunden, also hast jetzt gerade das Vertrauen der Kunden angesprochen, ein sehr hohes Gut. Jetzt nochmal die Frage, wo lag für dich in diesem Breach oder in allgemein in den Themen, die da sozusagen, denn ob sie jetzt wirklich vulnerabel sind, ob das wirklich jetzt High-Risk-Assets sind oder andere, wenn du da abgrenzen müsstest, wo für dich die eigentliche Gefahr da liegt, ist es eher im Datenbereich, sind das die Geschäftsdaten, die Business-Daten oder ist es eher der Vertrauensbruch in Richtung Kunde, der da höher zu bewerten wäre aus deiner Sicht?
Ich weiß nicht, ob man da tatsächlich eine Bewertung vollziehen kann. Es ist, glaube ich, so eine Kombination. Natürlich hat bei uns der Kunde den obersten Wert am Ende des Tages. Das heißt, ein Vertrauensbruch oder ein Vertrauensverlust, ein Reputationsschaden ist immer schlimm. Darüber hinaus gibt es natürlich auch sehr schützenswerte Daten innerhalb der Vorwerkgruppe, unsere Kronjuwelen, die sich dann auf unsere Produkte, auf das Geschäftsknow-how konzentrieren. Die sind nochmal natürlich auf anderen Systemen auch entsprechend geschützt, aber dementsprechend auch vulnerabel beziehungsweise von einem hohen Wert von uns. Insofern, wir unterscheiden da jetzt nicht groß, ob es jetzt vermeintlich unwichtige Daten in Anführungszeichen sind, die aber wiederum für den Kunden einen hohen Stellenwert haben. Am Ende des Tages legen wir einen hohen Wert auf unsere Sicherheit. Wir versuchen uns am Stand aktueller Technik zu orientieren und wie schon erwähnt, am Ende des Tages trifft es jeden. Insofern, da kann man eigentlich nur im Vorfeld präventiv sehr viele Maßnahmen umsetzen und den Krisenfall auch am Ende des Tages üben, üben, üben.
Ja, wenn du 5 Maßnahmen nennen müsstest, wie sagen wir, du müsstest auf alle anderen Maßnahmen verzichten. Du hast jetzt 5 Maßnahmen im Krisenhandlungsbuch, ja? Welche wären das jetzt aus deiner Sicht?
Spontan. Als erstes ein sauberes Patch-Management, also patch deine Systeme. Das steht für mich an oberster Stelle. Es hat schon einen Sinn, warum die Dienstleister aktuelle Sicherheitslücken schließen und entsprechend aktualisierte Versionen rausbringen. Die Nutzung von 2-Faktor-Authentisierung, beziehungsweise MFA, weil Passwörter werden permanent geleakt, aber zumindest hat man somit quasi noch ein zweites Netz. Dann das Thema Übungen, also Krisenfallübungen, Ablaufpläne durchspielen, Emergency-Pläne durchspielen, um das Ganze am Ende des Tages auch mal zu testen. Dann, ich muss es sagen, Awareness natürlich, weil am Ende des Tages 90% der Angriff auf den Menschen und nur 10% auf die Systeme tatsächlich abzielen. Und ja, ich glaube, damit hat man schon 90-95% aller Dinge tatsächlich abgedeckt. Wenn man es dann noch auf die Spitze treiben würde, ich sagen, vernünftiges BCM, Business Continuity Management, was eben auch nochmal die Möglichkeit bietet, sich über alternative Arbeitsszenarien Gedanken zu machen. Was mache ich denn, wenn System A und B ausfallen? Kann ich dann vielleicht meinen businesskritischen Prozess trotzdem noch weiterlaufen lassen in anderer Form? Das würde, glaube ich, schon sehr, sehr vielen Unternehmen helfen.
Aus deiner Sicht, wie nah sind die Unternehmen, die du so kennst? Muss jetzt auch nicht, das muss nicht vorweg sein an der Stelle. Aus deinem, du hast bist ja sehr gut vernetzt auch in die CISO-Welt, in die Sicherheitswelt, in ganz Deutschland, kennst viele, viele andere CISOs und Head of Securities in Deutschland. Wie nah sind aus deiner Sicht die Unternehmen und das Business in Bezug auf diese Krisenfestigkeit gewappnet? Also wie würdest du das einschätzen, wenn du jetzt sagen würdest, das Business muss ja weiterlaufen, wenn die kritische Infrastruktur oder wenn die Infrastruktur jetzt nicht mehr funktioniert in der Regel oder wenn Teile ausfallen. Was meinst du, wie gut sind die Unternehmen darauf vorbereitet in Deutschland?
Das hängt sehr stark von 2 Faktoren ab. Zum einen von der Unternehmensgröße. Je größer, desto krisensicherer würde ich sie einordnen, weil sie mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Eigene Sicherheitsabteilungen, einen eigenen CISO, BCM-Maßnahmen etc. etc. Während klein- und mittelständische Unternehmen da, glaube ich, sehr, sehr schnell dann auch zugrunde gehen. Und gekoppelt daran auch die Branche. Gewisse Branchen, die eben unter die Kritis fallen, kritische Infrastrukturen, sind ohnehin schon sehr stark reguliert. Das heißt, sie werden dazu gezwungen, per Gesetz bestimmte Maßnahmen umzusetzen. Sei es jetzt eben über Kritis oder demnächst auch NIS 2 etc. Und insofern ist es, glaube ich, eher der Klein- und Mittelstand, der uns Sorgen bereiten sollte. Die großen Unternehmen sind gerade so im DAX, MDAX-Unternehmen schon sehr, sehr gut aufgestellt. Das sind auch klassischerweise die Unternehmen, wo es auch einen dedizierten CISO gibt. Je kleiner das Unternehmen wird, desto unwahrscheinlicher ist es am Ende des Tages. Da gibt es vielleicht noch einen Informationssicherheitsbeauftragten oder das ganze Thema ist bei der IT abgeladen, weil der Grundgedanke herrscht, Informationssicherheit gleich IT-Sicherheit, was de facto nicht stimmt.
Gut, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen geguckt, die Partner, die ein großes Unternehmen hat, sind ja in der Regel meistens ein bisschen kleiner. Also ne, man hat viele kleine Partner, einige große Partner, aber so, wenn man so die Masse anguckt, mit der die großen Unternehmen dann zusammenarbeiten, sind es ja oft Mittelstandsunternehmen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, Third Parties, die wir nutzen, sind auch gleichzeitig unsere Sorgenkinder. Also wirft sich da die Frage für mich auf, nach welchen Kriterien entscheidest du jetzt bei Vorwerk oder generell fest, ob ein Partner sicher genug ist, um mit ihm zusammenzuarbeiten? Wie gehst du vor? Worauf achtest du?
Am Ende des Tages ist das eine Kombination aus mehreren Faktoren. Das mag das Auftragsvolumen sein, das ist die Klassifizierung der Informationen, die der Partner bekommt. Es macht ganz klar einen Unterschied, ob das ein Unternehmen ist, welches die Blumen für die Kantine liefert oder unseren Quellcode mit bearbeitet. Das heißt, das spielt da eine große Rolle und am Ende des Tages muss man dann priorisiert vorgehen. Das heißt, man nimmt sich diese unterschiedlichen Faktoren und legt dann da quasi einen Schlüssel drüber und hat da zumindest schon mal eine Art Kritikalitätstabelle. Dann sagt man, okay, machen dann vielleicht 3 bis 5 einzelne Gruppierungen, alles was in Gruppe 1 ist, dann macht man vor Ort Audit, entweder selber oder bei einem externen. Gruppe 2, vielleicht dann ein externes Audit, Gruppe 3, vielleicht ein Interviewtermin, Gruppe 4 oder 5 ist dann noch ein reiner Selbstauskunftsbogen, war am Ende des Tages, um das so ein bisschen staffeln zu können. Das liegt einfach daran, dass die Ressourcen begrenzen, aber die Anzahl an Lieferanten mal halt sehr, sehr hoch ist. Also gerade in einem produzierenden Gewerbe, wir haben über 1000 Lieferanten, wäre es absolut unmöglich, diese alle zu auditieren. Es ist aber auch am Ende des Tages nicht notwendig, weil wir eben auch Lieferanten haben, die Kunststoffe, die Granulate liefern, die dann aber wiederum einen geringeren Stellenwert in Bezug auf die Informationssicherheit haben, als beispielsweise das Unternehmen, was unsere Personaldaten verarbeitet, um jetzt mal irgendein Beispiel zu nennen.
Wir haben jetzt über Kundendaten gesprochen, Vertrauen von Kunden in das Unternehmen, mit dem sie zusammenarbeiten oder mit den Produkten, die sie quasi konsumieren. Da wirft sich für mich so ein bisschen auch die Frage auf, kritische Assets im Unternehmen, die Kronjuwelen. Ja? Das heißt, man versucht ja das zu schützen, was dem Unternehmen am wichtigsten ist oder was für das Business am wichtigsten ist oder entsprechend für die Kundendaten am sensibelsten ist. Und du bist ja wirklich rumgekommen auch in deinem bisherigen Berufsleben und hast ja viele verschiedene Unternehmen auch in Branchen auch sehen können. Wenn wir da so ein bisschen mal über die verschiedenen Stationen gehen, Vorwerk, Lanxess, E.ON, PwC, da hast du ja auch einige, wahrscheinlich sehr viele Unternehmen dann auch gesehen. Wenn jetzt ein CISO nur in einer Branche bisher war, mach doch gerne mal so einen Umschlag. Worin unterscheiden sich diese Branchen, die du bisher gesehen hast, in Bezug auf die kritischen Assets? Also was ist zum Beispiel auf Vorwerk jetzt, würde ich sagen, deine Top 3 Kronjuwelen? Was ist es bei der Lanxess zum Beispiel?
Also bei E.ON und Lanxess war es tatsächlich sehr, sehr ähnlich, weil beides Unternehmen sind, die grundsätzlich in einem Umfeld arbeiten, was nah an Kritis dran ist. E.ON war tatsächlich im Kritis-Bereich, Lanxess aktuell nicht als Chemieunternehmen. Insofern sind da die kritischen Assets vor allem alles, was sich um den Schutz der Bevölkerung bezieht. Das heißt, bei E.ON sprechen wir da über Baupläne von Kraftwerken beispielsweise. Bei Lanxess ähnlich, alles, was irgendwie mit Chemie, mit Gefahrengut etc. zu tun hat, das sind natürlich Punkte, wo erstmal das Leben von Personen über allem anderen steht. Vorwerk steht da in einer anderen Richtung als produzierendes Unternehmen. Das heißt, unsere wichtigsten Assets sind vor allem alles, was Geschäftsgeheimnisse anbelangt, Quellcode, Informationen über zukünftige Produkte, aber auch Informationen über gegebenenfalls geplante Unternehmensaufkäufe, Mergers und Acquisition. Ganz spannend ist an der Stelle, man glaube ich, häufig, dass der CISO an diesen Kronjuwelen tatsächlich nah arbeitet. Ich habe bisher in meinen jetzt knapp fast über 15 Jahren, den ich in Informationssicherheit arbeite, noch nicht eine als Secret klassifizierte Information tatsächlich gesehen auf meinem Schreibtisch, weil diese Bereiche, Mergers and Acquisition, Produktentwicklung etc. nochmal einfach in einem ganz anderen Department am Ende des Tages liegen. Das heißt, die Informationen, die wir in der Regel in der Informationssicherheit verarbeiten, bewegen sich so auf dem Level Confidential, Audit-Berichte, Pentest-Ergebnisse, Risikoanalysen etc. etc.
Wie schaffst du da den Spagat, das Wissen zu sichern und die Informationen in diesen Themen zu sichern, ohne dass du genau weißt, was du sicherst?
Indem wir technische Vorgaben machen, wie mit diesen Informationen umzugehen ist. Das heißt, für uns ist erstmal grundsätzlich irrelevant, was die Information beinhaltet. Wenn aber der jeweilige Fachbereich sagt, das ist höchst schützenswert für den Unternehmensfortbestand, sagen wir, okay, dann mach aber dies und das und jenes, wenn du mit diesen Daten arbeiten möchtest, wenn du sie verschicken willst, wenn du sie teilen willst. Dabei ist für uns dann relativ egal, was diese Daten dann tatsächlich beinhalten. Wir begleiten auch Mergers and Acquisitions grundsätzlich so. Das läuft dann so ab, dass dann jemand aus unserem Team dann explizit dafür abgestellt wird, der dann auch nochmal einen eigenen NDA entsprechend unterschreibt und der dann nur für dieses Projekt dann eben mitarbeitet.
Okay, Florian, das heißt so, du kennst teilweise nicht die Inhalte der Kronjuwelen, die du schützen musst, musst aber trotzdem die Risiken abwägen, die auf der Seite solcher Kronjuwelen dann entstehen. Also die Risikofeststellung machst du ja, habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Bei einem Unternehmen, das zum Beispiel E.ON, das auch Kraftwerke betreibt und Steuerungseinheiten in diesen Kraftwerken, um das mal ein bisschen konkreter zu machen, wie sicherst du das genau ab, damit uns das nicht um die Ohren fliegt?
Fairerweise muss man sagen, dass der ganze Bereich OT Security, also Operational Security, nochmal ein eigenes Fachgebiet ist. Insofern, die Informationssicherheit hat in der Regel den großen Schirm, konzentriert sich tendenziell eher aufs Office-Netz, setzt aber auch bestimmte regulatorische Anforderungen über Policies, Richtlinien etc. Aber auf Basis dessen, was dann die OT Security macht, Schützen von SCADA-Systemen etc., ist nochmal wirklich dediziertes Know-how und Fachwissen benötigt, weswegen wir auch froh sind, dass wir da nochmal eigene Kollegen innerhalb des Teams haben. Genau sowas auch bei Längstes und auch bei E.ON am Ende des Tages. Weil das kann man, glaube ich, als CISO gar nicht alles abdecken. Am Ende des Tages muss man sich so ein bisschen in eine Richtung spezialisieren. Sagt man, man versucht eher so in die Governance-Schiene zu gehen oder mehr in die IT-Security-Schiene oder in die OT-Security-Schiene. Aber alles drei abzudecken, das ist, glaube ich, fast unmöglich.
Ja, vielleicht auch spannend für die Zuhörer, die jetzt gerade noch am Anfang ihrer IT-Security-Karriere stehen, ja. Was hat dich bewogen, in Richtung CISO zu gehen, Informationssicherheit zu gehen? Wenn du diese drei spannenden Felder siehst, ne, sind ja drei wirklich spannende Felder auch, aber was hat dich bewogen, jetzt genau diesen Weg einzuschlagen?
Also ursprünglich komme ich aus der reinen IT, wobei ich rückblickend irgendwann mal festgestellt habe, dass ich aus dem Elternhaus, meine Mutter war Arzthelferin, mein Vater Kommissar, schon immer irgendwie gelernt habe, dass zu Hause nicht über alle Jobthemen gesprochen werden kann, um eben bestimmte Daten auch zu schützen. Und ich hatte dann damals durch meinen IT-Background, ich habe dann parallel meinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik gemacht, die Möglichkeit mit vielen Kommilitonen zu sprechen über das Thema Consulting, Audit etc. Und das war eigentlich für mich dann so der Punkt, zur PwC zu wechseln. Und da hatte ich dann die ersten ordinären Berührungspunkte mit dem Thema IT-Governance, Compliance, Security. Und fand vor allem diese Kombination aus beruflichem als auch Benefit fürs Private sehr, sehr spannend. Das heißt, all diese Themen, die man im Unternehmen einsetzt, die man den Mitarbeitenden versucht zu erklären, kann man auch eins zu eins im privaten Umfeld nutzen, um seine eigenen Daten zu schützen. Und komplexe Sachverhalte einfach zu erklären, sodass Menschen das verstehen und man diesen augenöffnenden Effekt bekommt, das fand ich eigentlich immer sehr, sehr spannend. Und am Ende des Tages war das Anstreben einer CISO-Position der logische Schritt, um strategischer und gestalterischer arbeiten zu können.
Aber gleichzeitig mit der Konsequenz, dass du weiter weg von der Technologie eigentlich bist, oder?
Ja, absolut. In meinem Herzen bin ich, glaube ich, immer noch ein Nerd. Aber ich bin auch froh, dass ich nicht mehr so nerdig bin wie manche unserer Kollegen, die ich sehr, sehr schätze. Also das stelle ich auch immer wieder fest, wenn es dann zu tief in Bits und Bytes und Hexadezimal geht, steige ich dann auch technisch aus. Das ist aber auch ein Prozess, der sich im Laufe der Jahre tatsächlich ein bisschen verändert hat, wo ich so mit Mitte 20 unbedingt auch noch wissen wollte, wie alles funktioniert, den Rechner auseinandergebaut etc., ist mir das heute zu einem gewissen Grad egal, das muss ja nur noch funktionieren, das ist dann mehr ein Arbeitsgerät geworden.
Das erfordert ja in dem Bereich, wo du tätig bist, ja auch einiges an Mut, weil du hast ja nur mit Leuten zu tun auf der technischen Seite zumindest, die wirklich wahrscheinlich sehr, sehr gut in Technologie, ne, geschult sind und auch genau wissen, was sie da machen und genau die Bits und Bytes oder Bytes und Bits dann auch kennen, ja. Das heißt, Kommunikation, wir haben ja zwei Richtungen bei dir wahrscheinlich, eine in Richtung Vorstand, in Richtung Board, in Richtung Management, ja, Business und die andere nochmal in Richtung Technologie, Technik, Operations, ja. Wie schaffst du den Spagat? Also wie schaffst du es, als jemand zu sagen, okay, ich muss jetzt gar nicht genau wissen, wie das funktioniert. Da rümpft ja wahrscheinlich der ein oder andere Technikliebhaber dann die Nase und sagt, ja, wie, der muss doch wissen, was er macht. Ne, wie managst du diesen Spagat oder wie, woher nimmst du dir den Mut und wie gehst du damit um, ja, vor allen Dingen?
Ja, man ist schon eine Art Dolmetscher. Da ist es tatsächlich von Vorteil, wenn man grundsätzlich aus der IT kommt. Ich kenne einige CISO-Kollegen, bei denen das nicht der Fall ist, wobei ich der Auffassung bin, ein CISO sollte immer einen technischen Background haben am Ende des Tages, um eben beide Seiten bedienen und verstehen zu können. Aber ja, ich bin völlig bei dir. Das ist manchmal tatsächlich eine Herausforderung, komplexe Sachverhalte einfach ja übersetzen und vermitteln zu können. Wenn ich das eine oder andere Mal mit unseren internen Pentest-Kollegen spreche, die mir dann zeigen, dass sie auf ihren Blogs über irgendwelchen Hexadezimal-Flipper-Codes etc. schreiben und ich nach 2 Sekunden merke, ich verstehe kein Wort von dem, was sie da eigentlich schreiben, ist das auch immer ganz spannend. Aber das ist ja wiederum eine ganz andere Fachrichtung. Das ist auch sehr, sehr gut, dass es diese Kollegen gibt. Für mich reicht es, ein grundlegendes Verständnis zu haben und mit allen Seiten sprechen zu können, weil am Ende des Tages ein Vorstand interessiert es auch nicht, welches Bit oder Byte da jetzt umgekippt ist und dadurch dann eine Firewall geöffnet hat. Am Ende des Tages wollen die wissen, okay, was ist das Risiko, was sind die Maßnahmen, was kostet es uns, diese umzusetzen und was passiert, wenn wir es nicht tun.
Sehr gut, das heißt da managementgerechte Kommunikation.
Absolut.
Hast du Heuristiken, hast du Daumenregeln für die Kommunikation, die du mir zum Beispiel mitgeben kannst als jemand, der dann in Richtung, als Nicht-ITler in Richtung IT kommuniziert? Häufig, ne? Wir haben ja genau den Fokus, ja, unsere Kandidaten und unsere Kunden sind ja sehr, sehr technisch auch. Wir haben uns ja spezialisiert auch auf den Bereich IT-Security und Governance. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, du machst es ja alltäglich auch auf sehr vielen Ebenen. Was sind denn so Daumenregeln, wenn ich aus dem Business in Richtung IT kommunizieren muss? Gibt es da vielleicht eine Faustregel, die du mir mitgeben kannst?
Also eine Faustregel so nicht, was wir festgestellt haben, sei es beispielsweise bei dem Thema Awareness-Maßnahmen, dass wir grundsätzlich Fokusgruppen bilden mit Kollegen und Kolleginnen aus fachfremden Bereichen. Weil wir irgendwann gemerkt haben, wir erstellen Materialien, Poster, Podcasts etc., und sind der Meinung, das ist alles absolut nachvollziehbar und dann holt man sich Kollegen aus anderen Bereichen wie HR, Treasury, Controlling, legt ihnen das Material vor, die schauen einen total entgeistert an mit Fragezeichen in den Augen. Dann merkt man, ah, okay, wir sind in einer Bubble unterwegs, wo alles für uns immer klar ist, für Außenstehende ist das überhaupt nicht der Fall. Bei den Keynotes, die ich auf Veranstaltungen halte, frage ich grundsätzlich immer, nachdem ich fertig bin, die Tontechniker, wie es ihnen gefallen hat. Weil wenn die grundsätzlich einen Mehrwert in meinen Themen bekommen haben, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht. Weil am Ende des Tages sitzt man sonst zu sehr in seiner Security-Bubble und spricht da eigentlich nur auf Bits and Bytes. Und das ist immer ganz schön, wenn man da wirklich fachfremde Kollegen und Kolleginnen hat.
Ja, das ist ja sehr spannend. Jetzt vielleicht nochmal in die andere Richtung. Es ist mir häufiger auch schon aufgefallen, dass auch im Bereich IT natürlich immer der Wille da ist auch oder gerne kommuniziert wird in Richtung Management, aber das manchmal auch schwerfällt, die Themen managementgerecht aufzubereiten. Man sieht die Technologie, man ist in seiner Bubble, wie du das eben gerade auch treffend gesagt hast. Welche Info, das ist häufig bei jüngeren Kollegen so der Fall, welche Info gibst du dann deinen jüngeren Kollegen mit oder die nicht noch nicht so erfahren sind, wenn sie das erste Mal in Richtung Board oder in Richtung Business kommunizieren müssen? Was würdest du diesemjenigen raten oder derjenigen?
Versetzt euch in die Lage des Boardmitglieds. Was interessiert ihr am Ende des Tages? Und vor allem vergesst nicht, sobald ihr aus dem Raum rausgeht, stehen da noch 6, 7, 8 weitere, die auch ganz wichtige Themen haben, die Ressourcen haben wollen, die Leute haben wollen. Und die Mitglieder auf Vorstandsebene müssen alle diese Themen abarbeiten. Und deswegen können die teilweise nicht tief in die Materie eingehen. Deswegen haben sie die Leute eingestellt, die Experten, um sich darauf zu verlassen. Und möchten natürlich dann involviert werden, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen am Ende des Tages. Und das ist was wir auch immer wieder feststellen. Da sind wir dann auch in unserer Bubble ein klein bisschen unterwegs. Security ist ganz wichtig und immer Prio 1. Aber wir haben noch ganz, ganz viele andere Themen, die in den Fachbereichen auch eine Prio 1 haben. Und auch die wollen ihren Slot beim Vorstand haben, wollen Ressourcen haben, wollen ihr Thema platzieren. Und da muss man ein bisschen schauen, was ist jetzt wirklich so wichtig, dass ich damit zum Vorstand muss? Und in welcher Detailtiefe muss der Vorstand das verstehen? Oder wie eben schon erwähnt, kann man es runterbrechen auf 3 Handlungsalternativen, Pro und Contra, ein Preistag drunter, bis wann ist es umgesetzt, wer macht was bis wann. Und dann kann, glaube ich, auch ein Vorstand relativ schnell eine Entscheidung treffen, sodass man wieder arbeiten kann.
Kannst du mir hier ein konkretes Beispiel mal veranschaulichen? Aus Richtung IT in Richtung Vorstand.
Ja, sehr gerne. Mein lieblingspragmatisches Beispiel ist das Erklären von Multifaktor-Authentisierung. Braucht man? Vorstände neigen dann eher dazu zu haben, Multifaktor-Authentisierung, was ist das? Wenn man ihnen dann erklärt, sie nutzen das mehr oder weniger, mehrmals die Woche, wird man das mal entgeistert angeschaut. Und das schöne Beispiel ist das Abheben von Geld am Geldautomaten. Ich habe einen PIN und ich habe eine Karte. Habe ich nur eins von beiden, komme ich nicht an Geld ran. Kombiniere ich aber den Faktor Besitz, die Karte, und den Faktor Wissen, meinen PIN, komme ich am Ende des Tages an mein Geld. Angreifer konzentrieren sich auf den Faktor Wissen, Passwörter, PINs etc. Wenn ich aber dann eben noch eine Karte habe, dann bin ich grundsätzlich erstmal geschützt und die Karte tauschen wir eben aus durch eine App, durch ein Smartphone, durch eine E-Mail, durch eben einen zweiten technischen Faktor. Und das funktioniert eigentlich immer, wenn man es eben einmal runterbricht und überlegt, wo habe ich das schon im privaten Bereich eingesetzt.
Ja, veranschaulichen, ne? Nah an die Lebensumstände, ja, ran.
Genau.
Das ist, so versteht man es dann auch, wenn es einen selbst betrifft, ja, ne? Die Beteiligten zu Betroffenen machen. Genau umgekehrt eigentlich, ja. Super. Was war dein größtes Kommunikationsmissverständnis deiner Karriere, wo du wirklich die Kommunikation nicht hinbekommen hast in die eine oder andere Richtung?
Also ein Kommunikationsgap weniger, wobei doch, es war eigentlich ein Kommunikationsgap. Und zwar, wir haben bei der Lanxess damals eine Phishing-Simulation gestartet. Und wir hatten uns im Vorfeld abgestimmt mit allen möglichen Stakeholdern. Das heißt, der Datenschutz war involviert, der Betriebsrat war involviert, People and Culture, der Vorstand war abgeholt. Und wir hatten unsere Tools bereit und haben dann den Knopf gedrückt und rausgefeuert und gewartet und uns gewundert, warum nicht eine einzige Mail tatsächlich in diesen Postfächern ankam, bis uns auffiel, dass wir leider vergessen hatten, der IT Bescheid zu sagen, die natürlich alle unsere Phishing-Mails erstmal weggefiltert haben. Und da hatten wir dann unser Stakeholder-Management nicht so gut aufbereitet, aber dann einige Anrufe später konnten dann auch unsere Phishing-Mails verschickt werden. Also man versucht dann, alle Stakeholder zu denken und kommunikativ das Ganze zu begleiten, aber am Ende des Tages vergisst man dann doch manchmal auch einen der wichtigsten Player.
Ja, und die haben anscheinend ihren Job ganz gut gemacht.
Absolut, hat ja funktioniert, ja.
Sehr gut. Also wir haben festgestellt, Kommunikation ist mit einer der wesentlichen Bestandteile deiner Rolle und auch mit der wichtigste. Ihr seid, die CISOs sind quasi wahre Kommunikationsmeister. Ein weitläufiger Irrglaube, den ich auch sehr lange hatte. CISOs sind die Technik-Freaks im Unternehmen. Das ist so das, was man in der allgemeinen Bevölkerung wahrscheinlich denkt über Personen, die dann in der IT-Security oder im Informationssicherheitsbereich arbeiten. Dabei ist es gar nicht so. Und jetzt wäre für mich nochmal die Frage, es ist ja so, dass viele im Bereich Informationssicherheit, auch im Bereich der IT-Security oder Cyber-Security, sich darüber beschweren, dass die Ressourcen zu eng sind. Deswegen die 100-Millionen-Dollar-Frage. Wie überzeuge ich das Board oder den Geschäftsführer dafür, mehr Budget zu erhalten? Mit welcher Kommunikationsstrategie hast du den größten Erfolg?
Also vorab haben wir tatsächlich sehr, sehr großes Glück, dass wir einen tollen Vorstand haben, der uns da fantastisch unterstützt, der auch die Themen versteht und uns auch die Zeit schenkt, unsere Themen entsprechend zu platzieren. Was wir festgestellt haben, was sehr, sehr gut funktioniert, ist die Simulation von tatsächlichen Angriffen, beispielsweise im Rahmen von einer Tabletop-Übung. Das heißt, wir haben vor einiger Zeit über einen Zeitraum von knapp 4 Stunden zusammen mit einem externen Berater den Krisenfall mal durchgespielt. Das heißt, da war der Vorstand mit drin, da war Finance mit drin, IT, Datenschutz, Communication etc. Und dann haben wir rundenbasiert, immer in so 20-Minuten-Slots, den Ernstfall durchgespielt. Und das öffnet ganz, ganz schnell die Augen und zeigt auf, wo haben wir eigentlich Lücken in unserer Verteidigung, wo haben wir Themen, die jetzt noch bearbeitet werden müssen. Was wir auch mal gemacht haben, wir haben im Rahmen einer Schulung einen befreundeten CISO von mir eingeladen, dessen Unternehmen erfolgreich angegriffen wurde. Und der hat dann mal in so einer 30-Minuten-Keynote kurz erzählt, wie das so war, als er morgens ins Büro kam, alle Rechner waren aus, die Geschäftsführer mussten sich dann in Transporter setzen, zu Mediamarken Saturn fahren, sämtliche Notebooks kaufen, die sie dort finden konnten. Und dann stand natürlich diese eine entscheidende Frage im Raum, was der Angriff denn am Ende des Tages gekostet hat. Und als dann die Antwort fiel, ja irgendwas zwischen 15 und 30 Millionen Euro, kam dann in der Pause dann auch der entsprechende Finance-Kollege und sagte, ja, dann reden wir jetzt hier auch nicht mehr übers Budget, dann setzen wir die ganzen Themen jetzt auch um. Darüber hinaus, was sehr gut funktioniert in der Kommunikation, ist die Nutzung von einer fiktiven KPI. Das ist also tatsächlich nichts, was wir berechnen, sondern es ist rein fiktiv für die Kommunikation, und zwar von den Return on Damages Not Incurred, also sprich den Schäden, die wir präventiv verhindern, die gar nicht erst eintreten. Und das zeigt eben auch auf, dass die Informationssicherheit kein reines Cost-Center ist, was teilweise auch sehr, sehr teuer ist, sondern eben eine Präventivfunktion ist, die Schäden, die wiederum verbunden sind mit entsprechenden Kosten, auch im Vorfeld zu verhindern. Und das funktioniert sehr gut.
Super, dann fasse ich noch einmal kurz zusammen. Also Tabletop-Übungen, wieder das Thema, die Leute wirklich mit reinzuziehen in die Themen, die sie eigentlich nicht sehen alltäglich, also auch zu zeigen, so sieht es aus, wenn du gebreached wirst, lieber Vorstand. Dann haben wir das Thema, die stakeholdergerechte Sprache wieder zu sprechen. Hier auch im Business Schaden und Höhe. Wie hoch ist der Schaden in deinem Business? Dann haben wir auch das Thema, wir holen noch jemanden mit rein, also quasi Social Proof auch wieder an der Stelle. Wir haben jemanden, der auf deiner Augenhöhe ist, der in deiner Rolle arbeitet und der kann dir genau erzählen, wie schlimm kann es werden. Ja? Es ist nicht nur die IT-Security, die rumfabuliert oder der Informationssicherheitsbeauftragte. Nein, hier hast du wirklich ein lebendes Beispiel. Das heißt, man kann auch sagen, Fälle von anderen Konkurrenten oder von anderen Unternehmen, je näher das quasi also an der Person dran ist,
ja,
desto eher lässt man sich davon auch beeindrucken. Ja?
Absolut. Also die Vorstände tauschen sich ja auch auf Vorstandsebene miteinander mit anderen Unternehmen aus. Und wenn es da mal ein Unternehmen erwischt hat, ist das natürlich auch eine News, über die dann entsprechend sich in Kanälen ausgetauscht wird, auf Events gesprochen wird etc. Und dann landet das dann im Zweifelsfall auch mal bei uns. Oder unsere Vorstände sind auch sehr technologieoffen. Wenn die irgendwie am Markt eine interessante Technologie sehen, kommt das dann direkt zu uns, zu unserem CIO. Schaut euch mal an, das und das habe ich auf einer Veranstaltung gesehen. Oder ein anderer Vorstand hat das mal erwähnt. Wäre das auch etwas, was wir bei uns umsetzen können? Dann gucken wir uns die Technologie eben auch an und schauen, ob das auf unsere Roadmap passt.
Ja, und ein Faktor, den habe ich jetzt nicht mit reingenommen, den hattest du gerade erwähnt, der ist sehr neu für mich, den habe ich so genau, klar, man hat oft das Thema, wie veranschaulichen wir den Vorstand oder den Business-Entscheidern, was es überhaupt bedeutet, wenn ein Risiko nicht eintritt, wenn der Breach nicht eintritt, wie drücken wir das in Zahlen aus, wie machen wir das begreiflich? Mit dieser Frage haben sich natürlich schon viele beschäftigt, du hast mir jetzt hier aber so ein griffiges Konzept anmuten lassen und deswegen würde ich sehr gerne nochmal auf dieses Thema eingehen. Was heißt Rodney? Also das ist ja R-O-D-N-I, ne? Mhm. So ein bisschen ging das ja aus deinem Buch hervor. Kannst du mir das noch einmal paraphrasieren und auch nochmal erklären, was das bedeutet und wie du daran gehst?
Also tatsächlich ist es ein reines Kommunikationsmittel. Es ist nichts, was wir tatsächlich berechnen, aber es zeigt eben auf, dass wir kein reines Cost-Center sind, sondern dass wir unseren Nutzen vor allem darin zeigen, dass bestimmte Schäden, die wiederum mit Kosten verbunden sind, gar nicht erst auftreten lassen. Andere Abteilungen haben es da wesentlich einfacher, die verkaufen ihre Produkte, die haben einen gewissen Umsatz, da hängt ein Gewinn dahinter, die können genau belegen, das und das kosten wir, das und das bringen wir ein, ist eine relativ einfache Rechnung. Das ist in der Security relativ schwierig, weil wir eben am Ende des Tages vor allem immer dann in Kraft treten, wenn schon irgendetwas passiert ist. Aber es eben aufzuzeigen, naja, die ganzen Investitionen, die jetzt getätigt werden in Firewalls, EDR, MDM etc. etc., die verhindern auch mögliche Schäden, sei es in Bezug auf Vertrauensverlust durch die Kunden, mögliche Strafzahlungen infolge von DSGVO-Verstößen, Know-how, was vielleicht abfließt und zu der Konkurrenz überwandert. All diese Punkte würden ja auch mögliche Schäden mit sich ziehen und das muss eben dann auch in diese Rechnung zumindest gedanklich mit eingepreist werden.
Wie würdest du das dem CFO erklären?
Genau so.
Okay. Das heißt, es ist ja so, dass man eigentlich immer sagt, man möchte jetzt die konkrete Zahl. Was ist mein Return an der Geschichte? Kannst du das irgendwie auch griffiger, also was ist griffiger machen, aber kannst du es so erklären, dass jemand da wirklich sehr zahlenorientiert ist? Weil wenn ich jetzt jemanden habe, sagt, ja, Breach, wir haben doch eine IT-Security, wir haben doch ein SOC-Center, wir haben doch einen Informationssicherheitsbeauftragten, ne? Die läuft doch alles und die schützen uns doch und wir haben jetzt doch die 27.001 umgesetzt und haben eigentlich gar keine großen Findings, ja. Also ist doch okay, brauchen wir doch nichts verändern, brauchen wir nichts Neues einführen.
Dafür gibt es ja dankenswerterweise das Business Continuity Management, was genau das runterbricht. Das heißt, man schaut sich an, was sind eigentlich die businesskritischen Prozesse, sprich mit den Fachbereichen. Was würde passieren, wenn dieser Prozess jetzt ausfällt? Für eine Minute, 10 Minuten, Stunde, Tage, Woche, Monate etc. Und wie viel Geld geht uns dann dadurch tatsächlich verloren, wenn dieser Prozess nicht mehr funktioniert? Das heißt, wenn wir keine Produkte mehr herstellen können, wenn wir keine Produkte mehr verkaufen können. Dann hat man grundsätzlich erstmal eine Zahl und kann das dann koppeln bzw. gegenüberlegen zu entsprechenden Maßnahmen. Was brauche ich eigentlich, um diesen Prozess stabil laufen zu lassen? Datensicherung, USV, redundante Systeme, zweite Produktionsanlage etc. etc. Und dann kommt man schon wieder in einen sehr CFO-lastigen mathematischen Bereich, um zu schauen, macht das Sinn, da jetzt noch Geld zu investieren oder lasse ich es? Am Ende des Tages ist es ja ähnlich wie, wenn ich versuche, meine Immobilie zu schützen beispielsweise. Ich kann natürlich den Schutz massiv nach oben treiben, aber am Ende des Tages geht es ja hauptsächlich nur darum, mein Haus so sicher zu machen, dass ein möglicher Einbrecher beim Nachbarn einsteigt und nicht bei mir, weil das Kosten-Nutzen-Verhältnis gar nicht mehr gegeben ist. Und insofern ist es in der Security auch immer so, man muss mit einem risikobasierten, pragmatischen Ansatz an die Sache rangehen, sich anschauen, was sind jetzt tatsächlich die roten Linien, die es zu schützen gilt und wo würde man vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießen.
Du hast hier an der Stelle einen sehr, sehr, sehr spannenden Einblick in deine alltägliche Arbeit nochmal an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen vermittelt. Ich würde jetzt ganz gerne so ein bisschen Richtung Third-Party-Management nochmal zurück den Schlenker nehmen. Pragmatismus, du hast auch vorhin ein interessantes Konzept nochmal vorgestellt. In der Zusammenarbeit mit verschiedenen Anbietern und Drittanbietern oder Partnern, du hast sie in 4 Kategorien eingeteilt, ja. Also je nachdem, wie wichtig sie für die Businessprozesse sind, ne, mit welchen Assets sie zu tun haben, mit welchen Informationen sie arbeiten, kategorisiert. An der Stelle wäre für mich spannend, was sind da die größten Anfängerfehler, die man machen kann an der Stelle? Wenn man, nehmen wir an, du hast einen jüngeren CISO, der das erste Mal macht in seinem Leben, ja, und muss jetzt das Third-Party-Management mit übernehmen. Was sind da die Fallstricke? Und was wären so die 5 wichtigsten Schritte, die du ihm da in dem Moment an die Hand gibst?
Ich glaube, der größte Fallstrick ist erstmal keine Priorisierung zu haben, sondern zu sagen, ich will alle Lieferanten gleichermaßen schützen. Das ist ressourcentechnisch nicht machbar. Und am Ende des Tages ergibt es auch keinen Sinn. Das heißt, ich muss wirklich mal runterbrechen und schauen, was sind jetzt eigentlich die wichtigen Lieferanten, die ich am Ende des Tages schützen will. Und der nächste Schritt wäre dann zu schauen, was muss dieser Lieferant tatsächlich auch umsetzen? Also schieße ich da mit Kanonen auf Spatzen? Soll jetzt das 5-Mann-Startup eine ISO 27001 und SOC 2 Type 2 etc. Zertifizierung umsetzen? Vielleicht ja, wenn sie tatsächlich mit meinen Kronjuwelen arbeiten. Oder muss ich aber auch sagen, naja, ich brauche vielleicht einen anderen Dienstleister, weil die Prozesse oder die Dienstleistungen, die er für mich erbringt, sind so relevant für mein Unternehmen, der ist da einfach zu klein für. Und insofern macht es, glaube ich, Sinn, grundsätzlich erstmal mit einer Priorisierung anzufangen, sich wirklich zu überlegen, was möchte ich eigentlich am Ende des Tages schützen. Und es muss ja auch nicht immer das Vor-Ort-Audit sein. Es reicht ja manchmal schon so eine Selbstauskunft oder man lässt sich mal ein IT-Sicherheitskonzept zeigen, um zumindest mal so ein erstes Bauchgefühl zu bekommen, wie ist der denn aufgestellt.
Sehr gut, das ist ein spannendes Thema angesprochen, Auditierung und Audits, ja. Musst du über dich ergehen lassen, aber du bist natürlich auch jemand, der dann auditiert, der auch andere auditiert. Das heißt, du hast hier auch Audit-Erfahrungen wahrscheinlich, auch schon aus deiner vorherigen.
Von PwC-Zeiten, ja.
Es wird immer gesagt, viele Audits sind Schaufensterübungen. Was würdest du dazu sagen?
Kommt tatsächlich auf das Audit an. Bei der PwC war es so, dass wir mal von projektbegleitenden Prüfungen gesprochen haben, die aber am Ende des Tages auch einen tatsächlichen Mehrwert für den Kunden erzeugt haben. Das war auch etwas, was mich immer sehr stark angetrieben hat, wenn der Kunde dann am Ende des Arbeitstags gesagt hat, super, dass uns darauf mal jemand tatsächlich hingewiesen hat. Das war uns so gar nicht bewusst. Also insofern geht es nicht immer nur darum, bei einem Audit irgendwie möglichst viele Dokumente zu erzeugen, um den Prüfer ruhig zu stellen, sondern man kann auch durchaus mit einem Audit einen vernünftigen, ja, Benefit erzeugen. Aber es hängt natürlich sehr von der grundlegenden Einstellung ab, einmal vom Auditor selber, als auch von demjenigen, der geprüft wird, von dem eigentlichen Background des Audits. Wie gesagt, man kann da, glaube ich, auch mit Kanonen auf Spatzen schießen und natürlich kann die Gegenseite auch sagen, naja, hier bis zu der Tür, das ist jetzt alles hier im Scope, dahinter brennt es zwar, aber das ist außerhalb des Scope und gehört nicht mehr in den Audit-Teil mit rein. Insofern, ich finde, dass Audits grundsätzlich eine gute Sache sind, Aber es kommt eben immer darauf an, wie und zu welchem Sinn man sie einsetzt.
Bei der Sinnhaftigkeit nochmal die Frage, was macht aus deiner Sicht einen guten Auditoren aus? Du hast ja auch schon selber mit externen Auditoren zu tun. Sind sie für dich eher Störfaktor? Ab wann ist ein Auditor wirklich ein Mehrwert für dich, selbst wenn er ein externer ist?
Wenn er einen gewissen Pragmatismus am Ende des Tages mit sich bringt und nicht stumpf gegen seine Norm, seinen ISO-Standard prüft und da auch nicht von abweicht, sondern es immer ins Verhältnis setzt. Da kommen wir vor allem in den Bereich der kompensierenden Kontrollen. Vielleicht geht Variante A nicht so, wie es in der ISO-Norm drin steht oder wie es im Standard drin steht. Aber vielleicht kann man ja B und C umsetzen. Und wenn am Ende des Tages der Auditor nochmal dann gut, das sind wir beim Thema Kommunikation, und klar vermitteln kann, warum macht das Sinn, im Sinne des Kunden, des Unternehmens, das so umzusetzen, dann erzeugt ein Auditor auch einen massiven Mehrwert für so ein Unternehmen.
Hier wieder die Anschlussfrage, hast du ein konkretes Beispiel dafür?
Tatsächlich ja, das war zu PwC-Zeiten, da haben wir einen Spirituosenhändler auditiert, wirklich ein ganz kleines Unternehmen, die bestanden de facto aus einer Lagerhalle. Und dann habe ich das Gespräch mit dem Geschäftsführer geführt. In dem Raum saß auch der IT-Leiter. IT-Leiter ist in dem Zusammenhang vielleicht ein sehr großes Wort, weil es der einzige IT-Mitarbeiter war. Und ich fragte ihn, nehmen wir doch mal an, wenn jetzt ein Mitarbeiter, dem Sie gerade gekündigt haben, irgendwie sauer auf Sie ist, dann könnte der sich ja diese Flasche Schnaps hier nehmen, die stehen ja hier überall um uns herum, durch das Fenster in den Serverraum schmeißen und Feuer legen. Wo befindet sich denn Ihr Backup? Ja, das ist die externe Festplatte auf dem Server in dem Serverraum. Sag ich ja, und wie wichtig ist die? Da sind unsere kompletten Kundendaten drauf. Und dann ratete es so kurz und schaute zu seinem IT-Mitarbeiter rüber und sagte, ja, hol jetzt sofort die Festplatte hier raus. Und das war eben auch dieser Moment, wo er dann sagte, das hat uns bisher noch nie einer irgendwie mal mitgeteilt, dass wir da auf so einem Single Point of Failure sitzen. Und das ist dann wiederum schön, wenn man am Ende des Tages dann wirklich auch einen Mehrwert für den Kunden dann erzeugt hat.
Sehr gut, ich fasse nochmal zusammen. Der CISO, der jetzt beauftragt wurde, das Third-Party-Management einzuführen, beziehungsweise zu verbessern oder auf der grünen Wiese zu starten, der sollte sich erstmal seiner Ressourcen bewusst sein und sagen, ja Mensch, wir können nicht alle Dienstleister komplett überwachen, wir klassifizieren sie, wir überlegen uns Measures für jede Stufe, die wir haben, ja, Stufe 1, 2, 3, 4. Eins ist quasi die Stufe, die ein internes Audit bekommen, ein externes Audit bekommen, die nonstop überwacht werden, die vielleicht noch ein eigenes SOC-Center betreiben müssen, vielleicht wie auch immer. Und zuletzt die Stufe, wo man sagt, es gibt eine Eigenauskunft, je nachdem. Oder wenn es in keine Stufe passt, vielleicht müssen wir uns auch von Partnern mal trennen oder andere Partner zur Ergänzung heranholen.
Ja, absolut.
Ja, super. Florian, wenn man dich googelt, kommt ein Thema ganz, ganz prägnant immer wieder zum Vorschein. In vielen deiner Podcasts oder in vielen deiner Videobeiträge, Keynotes, Speaker-Beiträgen oder auch sogar in deinem Buch natürlich, The Human Firewall, stellst du den Menschen und den Mitarbeiter ins Zentrum der Informationssicherheit. Es gibt auch böse Zungen, die behaupten, und gerade wenn man aus dem Offensive-Bereich kommt, das weiß man ja auch schon seit den 80ern oder 90ern von Kevin Mitnick, der Mensch ist keine Firewall, der Mensch ist das größte Risiko im Unternehmen. Erklär mir doch gerne mal aus deiner Sicht, weil gerade wenn man als Neuling oder als Externer auf die Branche guckt, leuchtet es einem ein. Ja, Mitarbeiter klicken auf Phishing-Mails, Mitarbeiter nehmen Daten mit aus dem Unternehmen, Mitarbeiter verraten Geheimnisse, Mitarbeiter sind ein Riesenrisiko. Wann kam bei dir der Punkt, wo sich bei dir so ein bisschen der Blickwinkel geändert hat?
Also am Ende des Tages, wenn man sich die Studienlage anguckt, sind es irgendwie zwischen 70% und 90% der Angriffe, die auf den Menschen abzielen und der Rest eben nur auf die Systeme. Insofern gebe ich dir grundsätzlich recht, der Mitarbeiter hat schon mal einen sehr großen Hebel, was das allgemeine Sicherheitsniveau anbelangt. Wenn dieser aber entsprechend gut geschult ist, dann kann er eben auch zum stärksten Glied innerhalb der Sicherheitskette werden. Aufmerksame Mitarbeitende, die zeitnah Incidents melden, geben uns schon mal die Möglichkeit, sehr, sehr schnell zu reagieren, die wiederum die Awareness-Maßnahmen umsetzen, externe Personen im Gebäude ansprechen, die keinen Ausweis tragen, gefundene USB-Sticks bei der IT abgeben etc., die verhindern auch sehr, sehr viel. Und insofern würde ich dem vehement widersprechen. Bei uns ist auf jeden Fall der Blickwinkel, dass der Mitarbeiter das, das stärkste Glied innerhalb der Sicherheitskette ist. Und das war tatsächlich immer schon so.
Du hast gesagt, dass der Mitarbeiter so, dass ihr das auch seht, dass ihr es auch immer schon so gesehen habt, dass der Mitarbeiter der größte Enable der Informationssicherheit im Unternehmen ist. Aber auf der anderen Seite, wie schütze ich mich denn davor, zu viel zu vertrauen? Also ja, wir haben die Mitarbeiter, die sind jetzt Security, haben Security Awareness verinnerlicht, leben Security. Aber wie gehen wir mit Mitarbeitern um, die darauf keinen Bock haben? Oder mit Mitarbeitern, die einfach auch eine ganz andere Tension haben? Ja, also was ist denn da? Also auf der einen Seite Awareness und was ist die andere Seite der Medaille?
Also es ist so ein stufenweiser Ansatz. Grundsätzlich macht es Sinn, in businesskritischen Funktionen erstmal Background-Checks zu machen. Also gerade wenn ich jetzt auf Top-Management jemanden neuen einstelle, da mal tiefer in die Historie zu schauen, woher kommt der eigentlich, gibt es Referenzen etc. oder ist das jemand, der komplett unbekannt innerhalb der Branche ist. Dann gibt es natürlich technologische Maßnahmen, gerade wie Data Leak Prevention in Kombination mit der Klassifizierung von meinen Dokumenten, die schon mal ein gewisses Abfließen von Dokumenten verhindern in Kombination mit Rollen und Rechtekonzepte, was natürlich sehr, sehr technisch ist. Am Ende des Tages besteht auch hier, wie auch bei der normalen Informations- oder IT-Sicherheit, immer ein gewisses Restrisiko, was ich einfach tragen muss. Ich kann nicht hundertprozentig garantieren, dass Informationen nicht abfließen, wenn ein Mitarbeitender es darauf anlegt. Also ich habe immer noch die Möglichkeit, mit meinem Handy Sachen vom Bildschirm abzufotografieren, wobei es da inzwischen tatsächlich auch technologische Maßnahmen gibt, die dann quasi so eine Art individuelles Wasserzeichen über den Bildschirm legen, sodass dann nachvollziehbar ist, wessen Bildschirm eigentlich gerade abfotografiert wurde. Aber auch da muss man wieder am Ende des Tages von dem risikobasierten Ansatz sprechen und ich kann es nicht hundertprozentig ausschließen. Insofern Referenzen einholen, mit ehemaligen Arbeitgebern sprechen, mit ehemaligen Kollegen sprechen, Background-Checks durchführen und dann eben die Kombination aus sauberen Prozessen kombiniert mit Technologien reduziert, glaube ich, das Risiko schon ungemein.
Schön, vielen Dank für die griffige Antwort.
Aber auch hier vielleicht nochmal der Hinweis, weil ich ja am Anfang erwähnt hatte, mit diesen Secret-Informationen, die ich bisher noch nicht bekommen habe oder auch wahrscheinlich nicht bekommen werde, auch gerade in der Entwicklung von neuen Produkten könnte man annehmen, dass mein Team und ich da irgendwie mit eingebunden sind. Also wir sehen auch keine Prototypen. Das sind auch eigene Lokalitäten, wo wir keinen Zugriff und noch keinen Zutritt drauf haben, was aber auch völlig in Ordnung ist an der Stelle. Also auch wir wissen nicht, welche Produkte sind jetzt in der Pipeline und kommen jetzt irgendwann mal raus. Wir werden das natürlich dann erfahren, bevor es der Kunde erfährt. Aber auch wir stehen da relativ weit hinten, was aber eben am Ende des Tages auch völlig in Ordnung ist, weil wir natürlich auch die Regeln, die wir an die Fachbereiche weitervermitteln, selber umsetzen müssen.
Wie gestaltest du Awareness im Unternehmen so, dass es dem Mitarbeiter nicht zur lästigen Pflicht wird? Ne, wenn man diesen Standard, ne, man hat jetzt ein Onboarding, ich gehe jetzt mal so auf das letzte Onboarding, was ich hatte, da weiß ich noch, da saß ich da, habe dann Fragebögen ausgefüllt und Pflichtschulungen gemacht und einen Haken dran gehabt und gesagt, okay, jetzt hast du es durch. Jetzt kannst du den Kaffee zur Seite stellen und jetzt kannst du weiterarbeiten. Wie gestaltest du deine Awareness-Programme, für die du ja sogar ausgezeichnet wurdest, so, dass sie den Mitarbeiter mitnehmen und auch längerfristig aware halten?
Also vorab muss man sagen, auch wir machen diese E-Learning-Schulungen, die sind auch bei uns ein fester Bestandteil. Darüber hinaus bieten wir aber eben noch ganz, ganz viele weitere Formate an. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages auch der Schlüssel. Zum einen ist möglichst abwechslungsreich zu gestalten, sei es über das Thema Videos oder Lifehacking, dass man sich einfach mal jemanden holt, der halbe Stunde, Stunde den Mitarbeitenden zeigt, was passiert eigentlich, wenn ich so einen USB-Stick in den Rechner stecke? Ah, okay, auf einmal sehe ich auf dem anderen PC die Kamera von dem ersten Rechner. Wir nehmen Podcasts auf, wir engagieren Schauspieler, die wir dann bei uns durchs Gebäude schicken mit entsprechenden Aufgaben, platzieren USB-Stick, gehen in der Kantine essen, verschafft ihr Zutritt zum Gebäude etc. und teilen dann diese Ergebnisse auch, um eben ganz plastisch aufzuzeigen, das und das kann entsprechend passieren. Eine Kampagne, wir sprachen zu Beginn des Podcasts oder vor Beginn des Podcasts drüber, ist das ganze Thema Information Security for Family und Kids. Hintergrund ist die Idee, dass wenn jemand etwas als so wichtig erachtet, dass es den eigenen Kindern beibringt, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es auch im operativen Tagesgeschäft umsetzt. Das heißt, wir haben ein großes Slide-Deck erstellt, was sich komplett nur auf Kinder konzentriert. Wie bringe ich Kindern Passwortsicherheit bei? Wie schütze ich die digitalen Identitäten meiner Kinder? Da gibt es fantastisches Material auch von der Deutschen Telekom. Awarenessy kann ich da nur sehr, sehr empfehlen. Auch sehr viel kostenloses Material. Und das hat sehr, sehr großen Anklang bei uns in der Belegschaft gefunden. Viele Eltern haben uns darauf angesprochen, ob die das auch in den Grundschulen ihrer Kinder verteilen können. Natürlich war alles kostenfreies Material. Und insofern, das ist auch nochmal ganz, ganz spannend an der Stelle. Und ein wichtiger Punkt, der auch in der wissenschaftlichen Studienlage immer wieder auftritt, das Ganze muss zielgruppengerecht sein. Das heißt, ein Gießkannenprinzip funktioniert in der Regel nicht, sondern ich muss mir anschauen, wer ist meine Zielgruppe. Sind das die Blue-Collar-Worker, die beispielsweise in der Produktion stehen? Die haben ein ganz anderes Angriffs- und Risikoszenario als diejenigen, die tagtäglich mit einem Büroarbeitsplatz in Verbindung stehen. Das heißt, da muss man wirklich schauen, was ist denn relevant für die. Für die Produktion ist es beispielsweise der Diebstahl von Unternehmensunterlagen oder der Zutritt zu Produktionsanlagen. Währenddessen wiederum Social Engineering, Phishing etc. eher auf die Kollegen und Kolleginnen zutrifft, die am Ende des Tages vor einem Rechner sitzen. Also da muss man wirklich schauen, was passt jetzt für entsprechend meine Zielgruppe. Und auch ein wichtiger Punkt, jetzt kommen wir wieder auf das Thema E-Learning, ist, dass das Ganze in Landessprache dargestellt werden muss. Das war auch ein Fehler, den ich mal gemacht habe. Wir hatten eine E-Learning-Plattform ausgerollt und gingen irgendwie davon aus, Deutsch und Englisch reicht komplett als Sprache. Nein, absolut nicht. Also man muss sich dann wirklich die Zeit nehmen und diese ganzen Inhalte dann auch entsprechend zu übersetzen, um möglichst dann eine breite Gruppe von Personen noch ansprechen zu können.
Danke. Wo wir gerade über das Thema Mitarbeiter und Menschen sprechen. Du bist ja auch Führungskraft und ein großes Thema im Bereich Informationssicherheit oder auch im Bereich Informations- bzw. IT-Security ist ja auch das Thema Fachkräfte. Menschen mitzunehmen, Menschen vielleicht auch für die Sicherheitsthemen zu begeistern oder auch für Informationssicherheit zu begeistern. Wie schätzt du aktuell die Situation auf dem Kandidatenmarkt ein?
Herausfordernd. Ja. Also ich glaube, laut letztem Bitkom-Stand fehlen uns 150.000, 170.000 IT-Fachkräfte. Das ist auch etwas, was ich grundsätzlich bestätigen kann. Es ist schwer, geeignete Kandidaten und Kandidatinnen zu finden. Tatsächlich habe ich das ganze Thema Fachkräftemangel auch in meiner neuesten Keynote, The Art of War for Talents, versucht darzustellen. Viele Unternehmen, muss man aber auch fairerweise sagen, stellen sich allerdings auch sehr, sehr tölpelhaft an, sei es in Bezug auf schlechte Stellenprofile. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht klar, was möchte das Unternehmen jetzt haben? Will es einen CISO haben, der dann auch auf Board-Ebene mitdiskutiert, oder reicht auch ein Informationssicherheitsbeauftragter? Was steht eigentlich in dem jeweiligen Stellenprofil? Soll der Policies schreiben oder soll der eine Firewall administrieren? Auch das sind wieder völlig unterschiedliche Berufe am Ende des Tages. Dann in Bezug auf die Gehaltsrange gibt es von bis komplett alles, was auch teilweise etwas willkürlich wirkt. Und ich glaube, viele Unternehmen sind auch sehr eingeschränkt in ihrem Blickwinkel. Es gibt fantastische Kandidaten innerhalb des Unternehmens, die sich gerne weiterentwickeln wollen. Und wenn wir da schon drüber sprechen, ist auch gerade das Thema Woman at Cyber ganz, ganz groß. Es gibt sehr viele tolle Organisationen und Projekte, die versuchen, den ganzen Bereich Cybersecurity, Informationssicherheit für Frauen attraktiver zu machen. Ich habe beispielsweise in meinem Team auch zwei Frauen, das ist dann so fast 50-50, was die Verteilung anbelangt, und die machen einen fantastischen Job. Und am Ende des Tages muss man sich da als Unternehmen auch, was den Blickwinkel anbelangt, einfach breiter aufstellen, um eben auch diesen Fachkräftemangel irgendwie entgegenwirken zu können, weil es wird nicht einfacher, die Anforderungen werden immer größer, gerade durch regulatorische Anforderungen. Da braucht man am Ende des Tages einfach Personen, die Arbeit dann auch abarbeiten.
Vielleicht noch die Information, du sagtest, Finn, du bist ja selber auch aus der IT gekommen, ja, hast den Sprung rüber zur Informationssicherheit gemacht. Wenn jetzt jemand in der IT sitzt, ist vielleicht gerade IT-Administrator oder im Support oder im IT-Service und findet den Bereich sehr spannend und möchte eigentlich den Schritt in diese Richtung gehen? Was würdest du der Person raten? Was wäre das Erste, was er machen sollte?
Also grundsätzlich kann man alles, was in der Security benötigt wird, lernen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass jemand motiviert ist und Bock auf die Sache hat. Es gibt diverse Zertifizierungen, die bestimmt je nach Interessensausprägung interessant sein dürften, sei es jetzt ISACA-Zertifizierung, ISO 27001, Auditor etc., um so einen grundlegenden Baustein erstmal zu legen. Aber ich glaube, am wichtigsten ist tatsächlich, Lust auf das Thema zu haben, um da dann auch letzten Endes da loslegen zu können. An der Stelle, wir suchen übrigens gerade einen IT-Auditor, also wer sich bewerben möchte, gerne mal bei uns in die Stellenbörse reinschauen. Nein, aber ich glaube, ein IT-Background ist schon mal sehr, sehr solide an der Stelle, wobei das gar nicht eine Grundvoraussetzung ist. Also ich habe schon viele Informationssicherheitsexperten kennengelernt, die aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen kommen, sei es aus dem Militär, sei es aus dem Physikumfeld, sei es aus dem klassischen Managementumfeld. Sehr viele CISOs haben keinen technischen Background. Wie gesagt, ich bin der Meinung, CISO sollte einen haben, aber ich kenne eben auch viele Kollegen, bei denen ist das nicht der Fall, die machen auch einen fantastischen Job.
Super, danke. Du hast anscheinend eine sehr gute Strategie, die sich auch bewährt hat. Du hast ja auch eine aktuelle Keynote-Speech dazu. Ja, da hast du auch mit KI ja sehr prägnant dich quasi für den War of Talent positioniert. Fand ich wirklich witzig. Ich habe mir das zu Teilen auch angeguckt.
Nur zum Teil, okay.
Ja, also ich gucke quasi Podcasts und Keynotes immer ich höre sie auf der Autofahrt, sagen wir es mal so, ja. Ansonsten habe ich leider noch nicht so viel Zeit für so medialen Genuss, ja. So. Aber für mich dann die Frage, ne? Du hast schon eine tolle Strategie, du hast schon Punkte, du hast ja wirklich Gedanken gemacht, wahrscheinlich sogar mehr als die meisten CISOs an der Stelle, ja, die sich da ganz auf ihre HR verlassen, die auch tolle Arbeit macht und oft auch die richtigen Kandidaten findet und das Ganze auch meistens gut steuert, für die meisten CISOs zumindest an der Stelle. Für mich dann aber die Frage, ab wann aus deiner Sicht lohnt sich die Zusammenarbeit mit Personalberatern? In welchem Moment sagst du, jetzt bin ich mit meiner Strategie am Ende?
Das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist es ja so, dass bestimmte Positionen einfach besetzt werden müssen. Wenn man jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt sagt, ich komme hier mit den klassischen Bewerbungen über die normalen Portale nicht mehr weiter, macht es absolut Sinn, dann eben sich auch eine fachliche Expertise mit reinzuholen. Tatsächlich ist es so, dass ich auch meine Stelle jetzt bei der Vorwahlgruppe über eben einen Personaldienstleister erhalten habe. Insofern, gerade auf den C-Level-Stellen läuft tatsächlich sehr, sehr viel, glaube ich, über klassische Recruiter. Und insofern macht es da auch Sinn zu sagen, okay, man schaut sich mal an, was gibt es so am Markt, weil ich auch viele Kollegen kenne, die, wenn sie denn eine neue Stelle suchen, gar nicht über die klassischen Portale gehen, sondern eben ihre Vertrauensansprechpartner aus den Recruiting-Unternehmen anschreiben und sagen, du, pass mal auf, bei mir ist es immer wieder Zeit irgendwie für einen Wechsel, gibt es da was Interessantes am Markt, spiel mir doch gerne mal irgendwie die eine oder andere freie Stelle zurück. Insofern sind, glaube ich, auch die Recruiter, gerade diejenigen, die noch mal näher am Markt dran sind als die klassischen Personalabteilungen in den Unternehmen.
Also du hast in deiner aktuellen Position noch keinen direkten Kontakt mit Personalberatung gehabt?
Kontakt, ja, die stellen mir mal Leute vor und ich habe gar keinen Plan, Stellen zu besetzen.
Ja, okay, das heißt eher als Sales-Target, ja?
Ja.
Okay, gut. Vielleicht nochmal auf der Kandidatenseite. Was war die schlechteste und die schlimmste Erfahrung, die du mit einem Personalberater gemacht hast? Hattest du überhaupt schon eine schlimme Erfahrung oder eine Erfahrung, wo man sagen kann, boah, das war jetzt wirklich merkwürdig?
Weniger, aber ich habe schon sehr interessante Bewerbungen bekommen auf Security-Positionen. Da war dann auch mal jemand dabei in sehr fortgeschrittenem Alter. Die Person hatte aber aktuell noch ein Make-up-Studio, aber fand IT schon immer grundsätzlich sehr, sehr spannend. Das war erstmal eine interessante Bewerbung. Oder ein Kandidat, der vorher bei Amazon gearbeitet hat. Und dachte ich mir, oh gut, das ist ja erstmal grundlegend ein interessanter Background. Da stellte sich aber heraus, dass er seine 3 Jahre im Lager verbracht hat. Und da muss man dann sagen, na, ob das am Ende des Tages dann doch reicht für eine Security-Position, weiß ich nicht. Aber insofern, man kriegt schon sehr, sehr viele Bewerbungen. Und am Ende des Tages muss man leider auch sagen, wird vieles davon schon im Vorfeld wegsortiert, bis man dann sagt, okay, jetzt schauen wir uns mal den einen oder anderen Kandidaten an. Also ich würde jetzt mal sagen, auf so eine Position, wenn da 50 Bewerbungen reinkommen, schaut man sich vielleicht 3, 4 Kandidaten tatsächlich am Ende des Tages an. Man sagt, ja, das könnte durchaus passen. Aber toi, 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 bisher haben wir immer noch jemanden gefunden.
Ist diese Höhe an eingehenden Bewerbungen auf Ausschreibungen beziehungsweise aus Jobpostings bei dir realistisch? Ist es so bei dir, dass du so auf eine Stelle 50 Bewerbungen bekommst?
Ja, wobei sich aber auch der Eindruck einschleicht, dass der ein oder andere Kandidat nur eine gewisse Quote an Bewerbungen erfüllen möchte. Weil wenn von einem Kandidaten auf 15, 20 Stellen die gleiche Bewerbung kommt, hat man ein wenig das Gefühl, dass die Person jetzt nicht an dieser einen Stelle tatsächlich interessiert ist, sondern vielleicht eine gewisse Quote, aus welchen Gründen auch immer, am Ende des Tages erfüllen muss. Aber ja, so 50 Bewerbungen, wobei man eben leider sagen muss, ein sehr, sehr großer Teil davon würde nicht funktionieren und muss man direkt aussortieren. Also am Ende des Tages 3, 4 Gespräche dann zu führen, das ist dann eher so, wo es dann interessant wird, wo ich dann aber auch einen großen Wert darauf lege, dass die Person das Team kennenlernt, dass das Team die Person kennenlernt und ich dann eben auch mit meinem aktuellen Team Rücksprache halte. Was haltet ihr davon? Könnt ihr euch vorstellen, passt das oder passt das nicht? Wir sind ein kleines Team von 6 Leuten am Ende des Tages und wenn da jetzt eine Person von der Chemie her nicht reinpassen würde, das würde den gesamten Team-Spirit irgendwie auseinanderhebeln und insofern ist das schon wichtig, dass es da auch zwischenmenschlich passt.
Bei der Auswahl von Kollegen beziehungsweise bei Kandidaten, was ist für dich das A und O? Was ist für dich besonders wichtig? Neben dem Teamfit natürlich, aber im Bereich der sozialen Kompetenzen, des Fachlichen, ne? Nehmen wir davon aus, fachlich erfüllen die meisten zu 80% jetzt die Anforderungen, ja, was ja optimal ist, dann hat man noch 20% Entwicklungsmöglichkeit. Was ist dir wichtig bei den sozialen Kompetenzen?
Jetzt hatte ich das sehr, sehr große Glück, dass in meinem Team ich 2 Positionen intern besetzen konnte und 2 Positionen über mein Netzwerk. Insofern war tatsächlich nur eine Position über komplett extern. Tatsächlich ist es das erste Gespräch. Also warum möchte die Person sich auf diese Position bewerben? Was findet die Person an dieser Position interessant? Was ist die Motivation dahinter? Und da merkt man, glaube ich, schon relativ schnell, okay, das könnte in die richtige Richtung gehen. Und was ich immer ganz spannend finde, ist zu fragen, was möchte diese Person in dem jeweiligen Bereich so in den ersten 3 bis 6 Monaten umsetzen? Weil dann kann man das nämlich schon mal gegenüber der eigenen Strategie legen und schauen, passt das oder würde die Person in eine ganz andere Richtung laufen? Um dann aber auch wiederum dem Bewerber oder der Bewerberin fair zurückzuspiegeln. Dein Ansatz mag so passen, das ist auch ein valider Ansatz, wir wollen aber in eine ganz andere Richtung. Bist du dir dessen bewusst und würdest du dem auch mitgehen oder sagst du an der Stelle, na, vielleicht passt das an der Stelle auch nicht. Und was ich eben auch angesprochen hatte, dieses Verständnis von dem, was in der Security eigentlich gemacht wird. Weil wenn ich jetzt jemandem sage, ich arbeite in der IT-Security, dann kann das jemand sein, der vielleicht Audits macht und Pentests, Policies schreibt oder 24/7 in einem SOC sitzt. 3 völlig unterschiedliche Berufe, aber alle arbeiten irgendwie in der IT-Security, haben eine ganz andere Erwartungshaltung an ihren Job oder auch an Reisetätigkeiten. Und da muss man wirklich genau schauen, will jetzt jemand in diese, ich sag mal, Nerd-Schiene, ich darf das sagen, ich bin ja selber einer, oder eher auf der Governance-Ebene kommunikativ, oder hat derjenige Lust, 24/7 in einem dunklen SOC-Kellerraum zu sitzen, was ja auch in Ordnung ist, um Gottes Willen. Es sind nur eben 3 völlig unterschiedliche Berufe.
Ja, da nochmal so ein bisschen die Referenz zu dem, was du am Anfang gesagt hast, ne? Die Stellenausschreibung, das Rollenprofil, sehr wichtig. Vielleicht jetzt nochmal an der Stelle, wenn ich mir die meisten Rollen und Stellenprofile angucke, die ich lese, ja, dann denke ich mir jedes Mal, Mensch, also das kann man zwar dem Kandidaten schicken oder das kann man zwar jemanden lesen lassen, aber im Endeffekt, die lesen sich alle ähnlich. Wie gehst du vor, wenn du ein Rollenprofil, ein Stellenprofil erstellst? Vielleicht auch nochmal so für den ein oder anderen HR oder anderen, eine andere Führungskraft oder Fachbereichsleiter. Was ist wichtig? Wie gehst du vor, wenn du deine Rollenprofile erstellst?
Also wir haben da unterschiedliche Kategorien. Einmal was die eigentlichen Aufgaben anbelangt, dann was wir als fachlichen Background voraussetzen, sei es jetzt ein Bachelor, ein Master. Wichtig ist immer, gerade über mögliche mögliche Zertifizierungen schon mal so eine Richtung vorzugeben. Wollen wir eben jemanden, der mehr in den Governance-Bereich geht oder mehr jemand, der in den technischen Bereich geht? Und am Ende des Tages, wahrscheinlich sind unsere Rollenprofile auch bis zu einem gewissen Grad sehr generisch. Wir challengen das natürlich auch innerhalb des Teams oder mit den Kollegen zusammen mit People und Culture und schauen uns dann eben auch mal an, was für Bewerbungen kommen da rein und was erwarten diejenigen, die sich denn darauf bewerben auch. Und so gibt es durchaus dann die Möglichkeit, dass wir auch ein Profil dann mal wieder runternehmen, nachschärfen und dann erneut online stellen, weil wir festgestellt haben, oh, das, was wir hier gerade definiert haben, zieht einen ganz anderen Bewerberkreis an, als den wir eigentlich am Ende des Tages ansprechen wollen. Vielleicht wollen wir jemanden haben, der eine gewisse Seniorität bietet. Da müssen wir eben die bisherige Berufserfahrung hochstellen. Oder wir sagen, naja, wir haben vielleicht eine Stelle, wo wir auch durchaus uns einen Junior vorstellen könnten, der in die Position hineinwächst. Also streichen wir vielleicht den vorausgesetzten Masterabschluss, um eben auch ein jüngeres Publikum anzusprechen.
Florian, jetzt haben wir über Menschen gesprochen, jetzt haben wir über Mitarbeiter gesprochen, über Prozesse, über Technologien auch oder über Tools. Ein anderes Thema interessiert aktuell die Geschäftsleitung und Vorstände von Unternehmen sehr, sehr stark. Das ist nämlich die NIS2-Regulierung hier. Das ist so eine der wenigen Regulatoriken, die neben der DSGVO sehr medienwirksam den meisten mittlerweile im Corporate-Kontext bekannt sein wird, auch jetzt schon. Ne? Hier bist du ja auch eigentlich ein sehr erfahrener CISO. Du verstehst dich sehr gut mit dem Umgang mit Regulatorik. NIS2 oft schon jetzt thematisiert worden. Wir haben aber auch noch andere Gesetzgebungsakte aus der Europäischen Union. Wir haben den Cyber Resilience Act. Wir haben den Product Safety and Telecommunications Infrastructure Act in Großbritannien zum Beispiel, der jetzt ja losgelöst, also neben der Europäischen Union daherläuft quasi. Und viele sehen in solchen Frameworks oder in solchen Regulatoriken eigentlich eher nur Bürokratie, Regulierung, Pflichten, Kosten. Aber eigentlich ziehen die ja darauf ab, Deutschland und Infrastrukturen und die Länder und auch Unternehmen sicherer zu machen, damit wir eben im groß angekündigten Cyberwar auch nicht sehr hohen Schaden mitnehmen. Ja, also wird ja mal so ein bisschen sehr, Bild hat letztens geschrieben, Achtung Cyberwar in Deutschland. Ne? Also das heißt, das ist auch schon bei der Bild-Zeitung angekommen. Deine Einschätzung, wird NIS2 auf bundesweiter Ebene echte Sicherheit schaffen oder nur mehr Excel?
Cyberwar in Deutschland, müssen wir jetzt um unsere Faxgeräte Angst haben. NIS2, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es sinnvoll ist, Unternehmen dazu aufzufordern, in Cybersecurity zu investieren, weil viele haben das Thema leider jahrelang stiefmütterlich behandelt. Insofern ist es durchaus sinnvoll. In der NIS2 steht auch nichts drin, was meiner Meinung nach unsinnig ist. Insofern passt das da auch. Am Ende des Tages wird man sehen, wie stark es dann in die Prüfung der Umsetzung geht und gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, wie stark man dann mit der Strafkeule zuhauen wird, weil de facto werden diese Unternehmen die NIS2-Anforderungen nicht umsetzen können. Punkt. Die großen Unternehmen werden das vielleicht noch hinbekommen, aber am Ende des Tages, denke ich mal, wird es ablaufen wie bei der DSGVO. Auch da ist mir bis heute kein Unternehmen bekannt, was eine hundertprozentige Compliance tatsächlich nachweisen kann. Und die Strafzahlung werden dann vor allem die großen Player am Markt treffen, die Apples, Facebooks, Googles dieser Welt. Insofern, es macht schon Sinn, regulatorisch da mehr zu fordern und die Punkte, die in der NIS2 drin stehen, ergeben auch durchaus Sinn. Wir haben relativ früh bei der Vorwerkgruppe unseren Policy-Standard angepasst auf die NIS2-Regulatorien. Das bedeutet, grundsätzlich haben alle unsere Legal Entities die Anforderungen der NIS2 bzw. unserer Policies zu erfüllen, was natürlich dann die eigentliche Umsetzung später wesentlich einfacher macht. Aber ja, NIS2 ist eine Herausforderung für sehr, sehr viele Unternehmen, aber ich finde es grundsätzlich gut, weil es wiederum Wasser auf die Mühlen der ISBs, ISOs und CISOs dieser Welt bzw. in Deutschland und Europa ist, weil es eben auch diese Budgetdiskussionen wesentlich einfacher macht am Ende des Tages.
Ja, wenn wir jetzt beim Thema Budget sind, wie erklärst du einem Vorstand sehr kurz, was NIS2 für ihn bedeutet, wenn er in den Anwendungsbereich fällt?
NIS2 bedeutet in erster Linie, dass er als Vorstandsmitglied persönlich haftbar ist bei Cybersecurity-Verstößen, Unfällen, Incidents. Das heißt, er haftet persönlich dafür und insofern macht es Sinn, sich da jetzt mal in Ruhe anzuschauen, was sind unsere Gaps, unsere Risiken und da eben auch entsprechend Geld dann in die Hand zu nehmen.
Aber wir sind doch versichert.
Ja, also grundsätzlich muss man bei dem Thema Cybersecurity Versicherung ohnehin etwas aufpassen, weil das manchmal doch komplizierter ist, als es am Ende des Tages gedacht wird. Also zum einen haftet eine Cyberversicherung nicht in allen Fällen, beispielsweise der Klassiker CEO-Fraud. Man ruft jemanden aus der Finanzbuchhaltung an und versucht eine entsprechende Zahlung anzustoßen, fällt in der Regel nicht in eine Cyberversicherung, weil es gar nichts mit Cyber oder IT zu tun hat, weil über Telefon der ganze Angriffsweg war. Dann gibt es aber auch Fälle, es ist schon ein paar Jahre her, ich glaube es war damals Mendeles, der Milka-Hersteller, hat einen Angriff in, ich glaube in der Schweiz war es gehabt, und die wollte dann entsprechend von der Versicherung eine Rückzahlung haben. Die hat sich aber darauf bezogen, dass der Angriff aus Russland stattgefunden hat, was dann wiederum unter dem Paragraph des kriegsähnlichen Zustands gefallen ist in der Versicherung und hat dementsprechend auch nicht bezahlt. Insofern, ich bin grundsätzlich kein großer Freund einer Cyberversicherung. Wenn es dazu dient, die letzten 5% abzusichern, dann go for it, super Sache. Aber meiner Meinung nach müssen viele Unternehmen das Geld erstmal nutzen, um ihre Hausaufgaben zu machen. Und da ist in der Regel Budget wesentlich besser genutzt, als sich am Ende auf eine Cyberversicherung zu verlassen.
Wir haben ja jetzt einen regelrechten regulatorischen Dschungel, der aus der EU kommt. Und wir haben natürlich auch interne Policies, wir haben auch Gesetze, kritische Infrastruktur mit NIS2 natürlich jetzt. Je nach Branchen gibt es dann auch noch verschiedene Standards. Ne? Wir haben jetzt im Bankenbereich die DORA, ne, die BAIT. Wir haben, GMP im Pharmabereich auch besondere Regulatoriken. Und das geht alles quasi ein drüber. Wie hältst du dort den Überblick? Also wie kannst du dort selber als CISO dann den Überblick verschaffen? Was müssen wir umsetzen? Wie setze ich so um und überprüfe ich so, dass es nicht redundant ist? Ja, weil es gibt ja auch teilweise Regelungen, die sich dann überschneiden zwischen den Regulatoriken. Wie setzt du diese um und wie hast du einen Überblick drüber? Also wie machst du es wirklich pragmatisch und gut in deiner Funktion?
Jetzt haben wir natürlich das Glück, dass wir keine kritische Infrastruktur sind. Das heißt, für uns gelten nur bestimmte Standards. Wir orientieren uns an der ISO 27001. Das würde ich auch grundsätzlich mal empfehlen, weil es ein vernünftiges Rahmenwerk ist. Unsere Bank, die AKF, konzentriert sich natürlich eher oder orientiert sich eher an Standards wie der DORA beispielsweise, die da nochmal federführend ist am Ende des Tages, auch gegenüber einer NIS2. Und tatsächlich diese ganzen Standards, PSTI, NIS2, ISO 27001, so groß unterscheiden die sich am Ende des Tages nicht. Alles, was da drin steht, macht irgendwie Sinn und sollte ein Unternehmen ohnehin angehen. Sei es jetzt ein vernünftiges Patch-Management, Vulnerability-Management, Access-Management. Und diese Kombination aus ISO 27001 als Grundstock und dann erweitert durch eben NIS2-Anforderungen stellt, glaube ich, schon mal einen sehr vernünftigen Basisschutz dar. Und in den zukünftigen regulatorischen Anforderungen wird in der Regel häufig auch von dem sogenannten Stand der Technik gesprochen, der nicht wirklich definiert ist. Aber ich glaube, wenn man sich an gängigen ISO-Normen und Standards orientiert und das nachweisen kann, hat man schon sehr, sehr viel richtig gemacht und kann das eben auch einer möglichen Aufsichtsbehörde, einem möglichen Prüfer darstellen.
Okay, das hört sich doch gut an. Aus deiner Perspektive, was wird die meisten Unternehmen in Bezug auf die Themen und die jetzt insbesondere NIS2 kalt erwischen? Also wo sagst du, das könnte vielen Unternehmen das Genick brechen? Weil ich meine, viele orientieren sich an 27001, das habe ich jetzt häufiger auch schon gehört, was ja ein guter Tipp auch ist, das muss man unbedingt auch mitnehmen dann vielleicht, wenn man sich überlegt, was nehme ich jetzt als Grundlage für meine Informationssicherheit oder die Themen, die ich dort umsetzen möchte. Aber was beachten die wenigsten Unternehmen?
Ich glaube nicht, die Frage ist nicht, was beachten die wenigsten Unternehmen, sondern was wird denen das Genick brechen, dass sie merken, dass sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, dass sie kein sauberes Asset Management haben, was eben zentral mal darstellt, das sind meine Applikationen, das ist meine Hardware, das sind meine Informationsassets, dass sie kein vernünftiges Business Continuity Management in place haben, was eben alternative Arbeitsszenarien darstellt. Ja, wirklich diese Standard-IT-Operations-Aufgaben jahrelang eigentlich nur stiefmütterlich behandelt worden. Da sind wir noch ganz weit weg von so Punkten wie einer Zero-Trust-Architektur, wo spätestens da die kleinen und mittelständischen Unternehmen ja die Flinte ins Korn werfen werden. Also ich glaube, es ist wirklich der Punkt, der die Unternehmen vor die Herausforderung stellt, dass sie sich eingestehen müssen, Scheibenkleister, wir haben jahrelang eigentlich unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Jetzt kommt eine regulatorische Anforderung, die sagt, du musst das aber sauber aufgesetzt haben. Ja, da müssen wir jetzt mal anfangen, unsere Windows XP-Rechner dann doch mal irgendwie abzulösen.
Okay, ja, das ist ja schon ein erster guter Hinweis, ne, den man dann beherzigen kann. Windows XP-Rechner. Ich habe meinen vor 3 Jahren entsorgt. Ich habe, bevor ich da auf Mac umgestiegen bin, habe ich immer meinen Microsoft-Rechner gehabt und ich hatte nie Lust, den abzudaten. Ich habe dann immer den, also nicht auf der Arbeit natürlich, also privat. Und dann habe ich XP, weiß ich nicht, bis es nicht mehr ging, noch mitgeschleppt, ja. Wenn wir jetzt schon mal bei den Themen sind, was gehört aus deiner Sicht zu einem guten Asset Management? Also du sagtest ja, ne, Dokumentation, Asset Management sauber herausarbeiten. Was gehört für dich dazu? Was ist da wichtig? Wenn du jetzt eine Checklist hättest mit 5 Themen, die du sagst, check, 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 für denjenigen, der noch ein bisschen weiter weg ist vielleicht von der NIS2-Reife oder, ne, wie würdest du das, was wären deine 5 Themen, die du als erstes anpacken würdest?
Ich muss die Fachbereiche in die Pflicht nehmen, dass sie mir auch die Applikationen nennen, die nicht durch die Group-IT oder die IT-Abteilung gesteuert wird, also alles, was bei so einem externen Dienstleister ist, was vielleicht in erster Linie erstmal als Schatten-IT deklariert wird. Dann ist es ganz, ganz wichtig, eine klare Ownerschaft zu haben. Wer ist eigentlich für die jeweilige Applikation, für das jeweilige Asset verantwortlich? Das Ganze sollte idealerweise automatisiert ablaufen, das heißt wenig manuelle Schritte. Darüber hinaus muss es natürlich permanent aktualisiert werden, das ist kein Einmalprojekt, sondern es ist ein Prozess und das Ganze muss dementsprechend halt auch regelmäßig gereviewt werden. Das heißt spätestens einmal im Jahr, so eine turnusmäßige Überprüfung muss der Application Owner seine Applikation bekommen mit der Frage, ist das noch so aktuell, passt das noch am Ende des Tages? Und dann hat man, glaube ich, schon mal einen guten Grundstein gelegt.
Gibt es da ein Tool oder würdest du da auch mit Tools arbeiten an der Stelle? Oder also ich habe jetzt wieder eine Excel-Liste im Kopf gerade, aber das ist ja auch nicht so richtig. Das heißt, mit welchen, also ist es ein Bereich, wo du sagen würdest, hier ist es auf jeden Fall wichtig, Tools zu nutzen?
Also grundsätzlich kann man auch erstmal mit Excel loslegen. Das ist natürlich auch wieder eine Frage der Unternehmensgröße. Wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, reicht mir vielleicht erstmal schon ein Excel-File, um einen Überblick über meine Applikationslandschaft zu bekommen. Bestimmt gibt es am Markt auch vernünftige Anbieter, die das Ganze bis zum gewissen Teil durch automatische Scans, vielleicht auch agentless machen. Aber loslegen ist erstmal das Wichtigste. Eine Bereitschaft zeigen, und das ist auch später für den Prüfer, glaube ich, interessant, aufzuzeigen, das habe ich bisher gemacht, das ist mein Plan, da will ich hin und ich verstehe, dass das Thema wichtig ist.
Viele sehen jetzt aktuell bei den ganzen Regulatoriken, bei den ganzen Regeln, bei den ganzen Gesetzen, ja, die Richtlinien, die aus der EU kommen und aber auch gleichzeitig gibt es ja weltweit auch verschiedene, wenn bei globalen Unternehmen ja auch, also die Regulatorikdichte steigt ja von Jahr zu Jahr, ja. Wie behält man den Überblick und würdest du sagen, wird das irgendwann ein Flickenteppich oder gibt es da auch eine Harmonisierung?
Ja, ob das irgendwann ein Flickenteppich wird, das weiß ich jetzt so nicht. Ich glaube, mit der NIS 2 hat man ja schon mal einen sehr guten Standard, auf den sich die meisten Länder dann konzentrieren. Der Cyber Resilience Act, der dann wiederum sich auf die einzelnen Produkte konzentriert, ist auch eine sinnvolle Maßnahme. PSTI ist de facto der UK-Standard vom Cyber Resilience Act, inhaltlich aber sehr, sehr identisch. Und insofern, glaube ich, hat man jetzt erstmal einen Standard erzeugt, der jetzt auch erstmal umgesetzt werden muss. Und wie gesagt, am Ende des Tages, die ganzen Anforderungen, wenn man sie übereinander legt, haben schon eine sehr, sehr große Schnittmenge. Da steht nichts drin, was völlig abgehoben ist oder an der Realität vorbeiläuft. Das hat alles schon Hand und Fuß, das macht alles schon Sinn. Und wenn man sich darauf konzentriert, ist man, glaube ich, auch mit so einem Unternehmen erstmal ein paar Jahre beschäftigt.
Ja. Das heißt, für den einen oder anderen ist eben die Regulatorik oder die Guidelines, die daraus entstehen, auch eine gewisse Best Practice.
Absolut, ja.
Ja, super. Dann sind wir mit der Thematik NIS 2 jetzt erstmal zu Ende oder beziehungsweise sind jetzt hier fertig an der Stelle mit den 3 Blöcken, die wir uns eigentlich vorgenommen haben, haben eine wirklich weite Reise gemacht von deiner Person bis hin zur Regulatorik. Auf dem Weg haben wir gesehen, was passiert, wenn du gebreached wirst oder auch wie macht man sein Unternehmen aware oder die Mitarbeiter in seinem Unternehmen Und jetzt, wir haben immer so am Ende einen Abschluss, den nennen wir Hot Seat, mit 10 kurzen Fragen, die entweder mit Ja oder Nein beantwortet werden können oder ganz kurz ausgeführt werden sollten.
Oh, kurz ausführen, das liegt mir ja.
Verpflichtung, sie müssen alle beantwortet werden. Und ich würde sagen, es geht los, bist du bereit?
Ja.
Wunderbar. Awareness, Florian, was ist schwerer, Mitarbeiter zum Mitdenken zu bringen oder Vorstände zum Umdenken?
Weder noch. Funktioniert beides gut, wenn man es vernünftig macht.
Audits, was bereitet dir mehr Bauchschmerzen? Ein fahrlässig durchgeführtes Audit oder ein überambitionierter Auditor?
Fahrlässig durchgeführtes Audit.
Was war die schwerste Personalentscheidung, Florian, die du jemals als CISO treffen musstest?
Musste ich bisher zum Glück keine.
Wenn du im Vorstand nur 5 Minuten hast, um dein Budget zu verteidigen, was ist dein Killer-Argument?
Google News. Es reicht, wenn man schon Ransomware bei Google News eintippt und dann mal kurz den Bildschirm dreht, um die Webseiten zu zeigen.
Wenn du nur eins zuerst schützen dürftest, entweder das Geschäftsgeheimnis oder die Kundendaten. Eins wird veröffentlicht, was würdest du schützen?
Kundendaten.
Für dich persönlich, NIS 2, mehr Hebel oder Klotz am Bein?
Hebel.
Überraschendste Recruiting-Erfahrung in deiner Karriere?
Ich glaube, die Dame mit dem Make-up-Salon, die sich bei uns beworben hat.
Vorstände. Welcher Satz von einem Vorstand ist für dich der absolute Alarm?
Das haben wir schon immer so gemacht.
Technologie. Welches Security-Tool wird deiner Meinung nach in 5 Jahren völlig überflüssig sein?
Passwörter.
Karriere. Wenn du morgen alles hinschmeißen würdest, was wäre dein zweiter Beruf?
Ich würde ein Tierheim eröffnen.
Florian, vielen Dank für die offenen Antworten. Man merkt gerade bei den kurzen Fragen in unserem Hot Seat, wie klar du die Themen für dich sortiert hast. Lass uns zum Abschluss nochmal so ein bisschen bündeln, was ich mir mitgenommen habe aus unserem Gespräch. Also erstens, 100%ige Sicherheit gibt es nicht, deshalb bereitet man sich vor, ne? Patchen, MFA, Krisenübung und natürlich ganz wichtig, dem funktionierenden BCM, also Business Continuity Management. Zweitens, Angriffe kommen immer häufiger über Partner oder fast ausschließlich. Deshalb braucht es ein strukturiertes, risikobasiertes Third-Party-Management. Drittens, der größte Schaden ist Vertrauensverlust. Nicht nur der Technikschaden ist zu schützen, sondern man muss ganz klar gucken, dass nach außen hin Produkte und Services auch im Krisenfall stabil weiterlaufen. Na, viertens, auch so ein bisschen wie dein Buch, der Mensch ist das Hauptangriffsziel und deshalb sollten Mitarbeiter wirklich praxisnah und in ihrem Bereich erfahren, was es für sie bedeutet und wie Sicherheit praktizierbar wird, also das Awareness-Training wirklich praxisnah führen. Und fünftens, Security ist auch in ganz vielen Punkten oder mit sehr hohem Prozentanteil Kommunikation. Risiken müssen so übersetzt werden, dass Entscheidungen auch möglich sind. Also Florian, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne wieder. Das war CISO Unscripted. Echte Entscheidungen, mutige Leadership-Momente mit klaren Learnings für Security- und GSC-Leader. Und wenn du spürst, genau solche Menschen brauchen wir bei uns im Unternehmen, melde dich bei uns. CISO Unscripted, powered by Digital Defenders.